Herzlich willkommen zum Podcast Verdauungscouch und heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, dem Verdauungscouch Spezial. Für dieses Spezial, da haben wir eure Fragen gesammelt und werden in den verschiedensten Folgen die Fragen fundiert beantworten. Freut euch also auf großartige Einblicke. Schön, dass ihr dabei seid beim Verdauungscouch Spezial.
Die Verdauungscouch Spezial wird Ihnen präsentiert von Kitymea aus der Forschung für dein Leben.
Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg,
Achmed Badisch aus Hannover
und Jochen Labenz aus Siegen.
Und die heutigen Fragen, die gehen wiederum ums Thema Mikrobiom. Jochen, ab welchem Alter beginnt eigentlich das Darmmikrobiom sich zu verändern?
Das ist eine extrem gute Frage, weil das natürlich letztendlich auch zur Beurteilung der Bedeutung des Mikrobioms führt. Das Ganze fängt schon mit der Geburt oder nach der Geburt an, dass sich das Mikrobiom entwickelt. Deshalb kommt natürlich auch der Ernährung, der Ernährungsform im frühen Kindesalter eine ganz wichtige Bedeutung zu. Wir wissen zum Beispiel auch, dass es Unterschiede gibt, ob die Geburt auf natürlichem Wege war oder es eine Kaiserschnittgeburt gewesen ist. Wir wissen, dass es Unterschiede macht, ob ich stille, ob Beikost eine Rolle spielt. Alle diese Dinge haben einen Einfluss, und zwar einen nachhaltigen Einfluss auf das Mikrobiom. Und insbesondere geht es bei dem Mikrobiom um die Diversität. Das heißt, die Vielfalt des Darmmikrobioms ist der Qualitätsmarker schlechthin, den wir haben für ein Darmmikrobiom. Je diverser, desto besser ist das Mikrobiom. Es ist so, wenn man dann Kinder weiter beobachtet, dann kommt es in den ersten Lebensjahren, so bis zum fünften Lebensjahr, zu einer gewissen Stabilisierung. Aber die Diversität ist noch nicht so ausgeprägt und so ausgereift, wie das bei Erwachsenen ist. Das heißt, auch da kommt es darauf an, dass in diesen Phasen auch möglichst nicht viel gegen das Mikrobiom gemacht wird, sprich Antibiotikatherapie, was gerade im Kindesalter dann zu nachhaltigen Folgen für das Darmmikrobiom auch im späteren Leben führen kann. Im Gegenteil, man hat sogar den Eindruck, dass wenn eine gewisse Stimulation des Mikrobioms, zum Beispiel Spielen im Dreck oder ähnliche Dinge, stattfindet, dass das für die Entwicklung des Mikrobioms durchaus von Vorteil sein kann. Im etwas späteren Kindesalter, 7 bis 12 Jahre, nähert sich das Mikrobiom so an den Status heran, wie man ihn später auch bei Erwachsenen findet. Aber es gibt noch Unterschiede, insbesondere im Hinblick auf die Funktion des Mikrobioms. Und das kann man ja auch gut verstehen. Ein Mikrobiom muss im Wachstumsalter andere Funktionen haben, aber manche Funktionen vielleicht etwas intensiver haben, als das im späteren Leben der Fall ist. Ich nehme einfach nur mal das Beispiel. Ein junger Mensch muss wachsen, muss sich entwickeln können. Dazu müssen mehr Nährstoffe aufgenommen werden, als wenn man erwachsen ist und möglichst ein Steady State am besten in Normalgewicht halten will. Im Erwachsenenalter ist das über lange Zeit relativ stabil, insbesondere auch dann, wenn sich jetzt an den Lebensverhältnissen auf der einen Seite, an der Ernährungsweise auf der anderen Seite nicht viel ändert. Und es kommt dann wieder zu nachhaltigen Veränderungen im höheren Lebensalter. Die Diversität nimmt ab, die Stabilität des Mikrobioms nimmt ab. Und das hat natürlich Folgen für das Immunsystem, das hat auch Folgen für Komorbiditäten. Und deshalb ist die gute Ernährung auch für das Darmmikrobiom im höheren Lebensalter extrem wichtig. Das hat man insbesondere in Studien gesehen, die zum Beispiel in Alten- oder Pflegeheimen durchgeführt wurden, wo die Ernährung einseitig und vielleicht nicht so war, wie sie sein konnte. Das heißt, zusammenfassend gesagt, das Mikrobiom ist nicht vom Tag der Geburt bis zum Lebensende eine stabile Einheit, sondern das Mikrobiom ist in Evolution, in Entwicklung. Und es ist dann im Erwachsenenalter über lange Zeit stabil, es sei denn, man ändert da etwas dran, sprich Antibiotikatherapie, Umstellung der Ernährung, ähnliche Dinge. Und im Alter muss man darauf achten, dass die Diversität abnimmt, das heißt die Qualität des Mikrobioms abnimmt. Und das spielt ganz wichtige Rolle, dass man dort für eine gute und gesunde und ausgewogene Ernährung sorgt. Und auch körperliche Aktivität spielt dort eine Rolle. Ahmed, wie lange braucht der Darm, um sich nach einer Antibiotikatherapie zu erholen? Oder erholt er sich überhaupt?
Das kann man klar mit Ja beantworten, dass er sich erholt. Und das ist natürlich sehr individuell und das ist bei jedem Patienten anders. Wir wissen aber natürlich, wenn wir Antibiotika schlucken, dann kommt es schon auch sehr akut zu einer Veränderung des Mikrobioms. Und hier die Vielfalt nimmt ab durch die Antibiotikatherapie. Aber wenn man dann das Antibiotikum absetzt, dann kommt es doch bei vielen zu einer kurzfristigen Erholung. Aber die dauert eben nicht nur ein paar Tage, sondern durchaus einige Wochen bis zu 2-3 Monaten, bis man wieder den Ursprungszustand des Mikrobioms erreicht hat. Also kurzfristig klingt jetzt sehr kurz, aber es dauert doch ein bisschen. Und dann gibt es aber auch Patienten, bei denen dauert es noch viel länger, bis sich das Darmmikrobiom erholt. Wir kennen ja auch die Situation, dass nach der Einnahme eines Antibiotikums Beschwerden auftreten, Magen-Darm-Beschwerden, die nicht wieder weggehen. Wir nennen das postantibiotisches Reizdarmsyndrom. Und das sind möglicherweise eben auch die Patienten, bei denen sich das Mikrobiom eben durch die Antibiotikatherapie so verändert hat und sich im Grunde genommen dann nicht wieder vollständig erholt. Also ich habe ja mehrere Möglichkeiten genannt und das zeigt, dass das eben einfach sehr individuell ist. Bei jedem Menschen, Patienten verläuft das unterschiedlich. Und es hängt im Übrigen auch davon ab, was für ein Antibiotikum ich nehme und wie lange nehme ich das Antibiotikum ein. Und dann gibt es Antibiotika, die mehr den Darm schädigen als andere. Natürlich hängt die Einnahme des Antibiotikums immer davon ab, welche Infektion ich behandeln möchte. Insofern sind wir da schon immer natürlich eingeschränkt. Aber wenn ich mehrere Antibiotika auswählen kann, macht es natürlich Sinn, das Antibiotikum zu wählen, was das Darmmikrobiom am wenigsten beeinflusst. Aber am Ende wird jedes Antibiotikum einen Einfluss auf das Mikrobiom haben und es sind da natürlich sehr individuelle Unterschiede bei den Patienten. Martin, was empfehlen wir denn unseren Patienten, wie sie letztlich das Darmmikrobiom positiv beeinflussen? Wir haben über Ernährung gesprochen, aber kann das auch Sport und Bewegung erreichen?
Das ist eine sehr spannende Frage, ja, weil wir natürlich wissen, das Mikrobiom ist größtenteils davon abhängig, was wir essen, womit wir es also füttern. Das heißt, Ernährung ist schon mit einer der größten Einflussfaktoren und der Jochen hat es ja vorhin auch im Zusammenhang mit der unterschiedlichen Ernährung in den verschiedensten Lebensphasen erläutert. Wir wissen aber auch, und das inzwischen sehr gut, dass auch andere Faktoren, günstiger oder ungünstiger Lebensstil oder auch Dinge, die wir unserem Körper antun, wie Rauchen oder Alkohol, das Mikrobiom beeinflussen kann. Jetzt ist es nicht wichtig, sozusagen jeden Faktor zu erfassen, der unser Mikrobiom schädigt, weil die meisten davon kennen wir, Rauchen, Alkohol und schlechte Ernährung, sondern es ist einfach schön zu wissen, mit welchen Faktoren kann ich im Prinzip mein Darmmikrobiom günstiger gestalten. Und da ist Sport und Bewegung ein inzwischen sehr etablierter Faktor, von dem wir wissen, dass das Mikrobiom günstig beeinflusst wird. Und woher wissen wir das? Weil man in klinischen Studien immer die Diversität, also die Vielfalt des Artenreichtums des Mikrobioms untersucht. Wir haben da sogar eine Maßzahl inzwischen, das nennt sich Shannon-Index, also eine Zahl, die uns erkennen lässt, ob das Mikrobiom artenreich ist oder nicht. Und die klinischen Studien zeigen relativ gut, dass körperliche Aktivität und auch Sport, da kommen wir gleich noch drauf, die mikrobielle Vielfalt erhöht. Also ist jetzt erstmal gut. Ja? Und körperliche Aktivität heißt im Prinzip gehen. Ja? Viele Menschen versuchen regelmäßig spazieren zu gehen, weil sie das Gehen nicht in den Alltag integrieren können. Ich empfehle immer, das Gehen gleich direkt in den Alltag zu integrieren. Wenn ich sozusagen zum Bus gehe, nicht das Fahrrad benutzen, sondern zu Fuß gehen, wenn ich in eine U-Bahn oder auf ein Bahngleis gehe, nicht die Rolltreppe oder den Aufzug benutzen, sondern wirklich die ganz normale Treppe, so wie man sie früher benutzt hat. Wenn ich in den zweiten Stock hoch muss, dann kann man auch mal das Treppenhaus benutzen. Und wenn ich zum Einkaufen gehe, dann nicht für einen Kilometer das Auto verwenden, sondern zu Fuß gehen. Und nicht umsonst sind sozusagen die Menschen, die über 100 Jahre alt werden, häufig Menschen, die sozusagen im ganzen Leben immer sehr, sehr viel gegangen sind. Wir wissen dann, dass nicht nur die Vielfalt erhöht wird, sondern dass auch günstige Bakterien erhöht werden. Und was ist günstig? Naja, günstig, alles haben wir nicht definiert, aber wir wissen zum Beispiel, dass kurzkettige Fettsäuren, also Propionat und Butyrat, die von der Darmflora gebildet werden, für unseren Körper eine günstige Eigenschaft darstellen und bei Sport und Bewegung ist gezeigt, dass gerade Bakterienarten, die haben dann so lustige Namen wie Fecalibacterium oder Akkermansia oder Roseburia, dass die Arten durch Sport besonders gefördert werden. Was wir auch wissen ist, dass die Stufe der Aktivität einen Einfluss hat. Ja, dass moderate und intensive Aktivität die besten Effekte hat und wenn ich nur wenig Sport oder wenig Bewegung habe, dass ich dann halt auch weniger Effekte habe. Aber das finde ich wenig überraschend. Aber es bekräftigt eigentlich sozusagen, mehr ist tatsächlich mehr. Also je mehr Sport ich mache, desto mehr günstigen Effekt habe. Und dann wissen wir auch, und das ist schön, dass gesunder Lebensstil generell sich dann so potenziert. Wir nennen das Synergieeffekte, wenn die Menge der Einzeleffekte höher ist im Gesamteffekt als die Summe der Einzeleffekte. Und das wissen wir für Ernährung, Sport und Bewegung. Das gepaart mit einer gesunden Ernährung, das ist im Prinzip für die Vielfalt des Darmmikrobioms so das Förderlichste. Jetzt wird's ein bisschen intensiver hier. Schau mal, kann ein unausgeglichenes Mikrobiom zu chronischen Entzündungen führen?
Das ist eine sehr gute Frage und man muss sie nach dem heutigen Stand des Wissens eindeutig mit Ja beantworten. Wenn eine Dysbiose im Darm vorliegt, also das Mikrobiom nicht so zusammengesetzt ist, wie es sein sollte, dann kann das ein wichtiger Treiber für chronische Entzündungsprozesse in unserem Körper sein. Und die Grundlage dafür ist wiederum die Darmbarriere, das Mikrobiom ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Darmbarriere. Und wenn das nicht so aufgebaut ist, wie sie sein sollte, kann das zu einer erhöhten Durchlässigkeit führen. Und das kann dazu führen, dass Bakterien oder auch Bakterienteile, wie zum Beispiel Endotoxine, also bestimmte Giftstoffe, in den Körper gelangen. Und wenn sie in den Körper gelangen, dann stimulieren sie Entzündungen. Das kann zum Beispiel über Toll-like-Rezeptoren passieren, die in einer frühen Stufe unser Immunsystem aktivieren können. Aber es gibt auch andere Rezeptoren, die dazu stimuliert werden können. Und diese Stimulation führt zu einer Entzündungsreaktion. Und eine Entzündungsreaktion ist zunächst mal ja immer auch eine vernünftige und logische Abwehr. Wenn sie aber sich chronifiziert, dann ist das für unseren Organismus definitiv nichts Gutes. Also alle chronischen Entzündungsreaktionen haben krankhafte Bedeutung und können unterschiedlichste Effekte im Körper auslösen. Beispiele dafür, was systemische Effekte sein können, dass eben chronische Entzündungen in diesem Bereich, im Darmbereich, zum Beispiel auch zu solchen Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Autoimmunerkrankungen. Das heißt, das sind Erkrankungen, wo unser Immunsystem die Fähigkeit verliert, an einer oder mehreren Stellen fremd von eigen zu unterscheiden. Unser Immunsystem ist ja eigentlich dafür da, Fremdes zu erkennen und abzuwehren und Eigenes nicht anzugreifen. Und diese Fähigkeit kann verloren werden. In der Quintessenz greift das Immunsystem dann eigene Strukturen an, körpereigene Strukturen an. Und das nennt man dann Autoimmunerkrankungen, die überall im Körper vorkommen können. Das heißt, wenn es einem gelingt, und das muss das therapeutische Ziel an dieser Stelle sein, diese mikrobielle Balance, das Mikrobiom wiederherzustellen, dann kann das durchaus darin resultieren, dass chronische Entzündungen, die im Körper sind, dadurch positiv beeinflusst werden oder im Idealfall sogar vielleicht verschwinden. Ahmed, gibt es Warnsignale, bei denen ich wegen meines Darms unbedingt einen Arzt aufsuchen sollte? Das ist natürlich eine breit gefasste Frage, aber die enorm wichtig ist.
Ja, Jochen, die gibt es und da sollte jeder Patient auch sensibilisiert sein und dann doch relativ schnell auch den Arzt aufsuchen. Wir haben ja so diese allgemeinen Alarmsymptome, die sogenannten Red Flags. Was ist damit gemeint? Das ist zum Beispiel, wenn ich einen ungewollten Gewichtsverlust habe, wenn ich Blut im Stuhl habe, ich aus dem Nichts anhaltende Bauchschmerzen habe oder dann auch anfange zu erbrechen. Das sind alles Symptome, die mich schnell zum Arzt führen müssen. Also ich muss mich schnell beim Arzt vorstellen, weil natürlich was Ernstes dahinter stecken kann und deswegen auch Untersuchungen durchgeführt werden müssen. Wir nehmen immer so ein bisschen das Alter auch als Kriterium und die Altersgrenze ist so 50 Jahre, das ist ja noch relativ jung. Trotzdem ist das ein Alter, ab dem vermehrt ernsthafte Erkrankungen auftreten können. Und wenn letztlich Menschen mit 50 Jahren und älter auf einmal Stuhlgangsveränderungen haben, die sie vorher nicht hatten als Symptom, wenn dann noch die anderen Alarmsymptome dazukommen, auch dann ist das für mich ein Kriterium oder ist das für uns ein Kriterium, dass wir Untersuchungen durchführen müssen und natürlich ernsthafte Erkrankungen ausschließen müssen. Die Blutarmut ist ein ganz klassisches Symptom, wird ja gar nicht so selten zufällig entdeckt, aber manchmal eben auch entdeckt, weil die Patienten sich schlapp und müde fühlen. Dann macht man ein Blutbild und dann sehen wir keine Eisenmangel-Blutarmut oder gar ist auch der Stuhltest positiv, zeigt also nicht sichtbar, aber Hinweise für unsichtbares Blut. Das ist natürlich auch gewissermaßen ein Alarmsymptom, aus dem natürlich die Notwendigkeit von Untersuchungen resultiert. Also eine Blutarmut muss immer abgeklärt werden, ob letztlich die chronische Blutung aus dem Magen-Darm-Trakt kommt. Also da sind dann Magenspiegelung, Dickdarmspiegelung oder eben auch eine Dünndarmuntersuchung notwendig. Was für uns immer ein wichtiges Kriterium ist, und das ist eigentlich etwas, was wir relativ mit der zweiten und dritten Frage dem Patienten stellen, ist, hat der Patient nächtliche Beschwerden? Wird er aufgrund seiner Symptome nachts wach? Das ist ein Kriterium, was in gewisser Weise ein Alarmkriterium ist, was immer darauf hindeutet, dass ein organisches Krankheitsbild vorliegt. Und was wir natürlich in der Anamnese immer erheben und was dann dazu kommt, ist, ob in der Familie vielleicht schon ernsthafte Erkrankungen vorgelegen haben. Wir reden ja jetzt über das Mikrobiom, also sprich auch über den Darm. Und dann fragen wir, gibt es in der Familie Angehörige mit Darmkrebs oder anderen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen? Auch das ist für uns immer ein Kriterium, dass das Risiko, dass auch der Angehörige oder der Patient, der dann vor uns sitzt, ebenfalls so ein Problem haben könnte, natürlich erhöht und sensibilisiert uns nochmal. Nichtsdestotrotz muss man natürlich die entsprechenden Untersuchungen machen, um die Erkrankung dann auszuschließen oder eben auch zu bestätigen. Martin, wir sind ja in der Lage, heute das Mikrobiom neben der Ernährung auch mit Probiotika, aber auch mit Präbiotika zu beeinflussen. Was ist denn da überhaupt der Unterschied und welchen Einfluss haben Probiotika, Präbiotikum auf das Darmmikrobiom?
Schöne Frage, freut mich, dass ich die beantworten darf. Probiotika und Präbiotika sind zunächst einmal Begrifflichkeiten in einem medizinisch-gesundheitlichen Kontext. Es geht sozusagen um Dinge, die wir einnehmen können, um uns was idealerweise Gutes zu tun. Und jetzt sind Probiotika, das ist sozusagen die Bezeichnung für lebende Mikroorganismen, also irgendwelche Bakterien meistens, ja, die, wenn wir sie sozusagen in definierter Menge einnehmen, gesundheitliche Vorteile bieten oder wir zumindest uns vorstellen, dass sie gesundheitliche Vorteile bieten. Und die kommen entweder mit Kapseln oder mit Pulver irgendwie in unseren Darm hinein. Dieses gesundheitliche Vorteile bieten, muss man an der Stelle aber auch ganz ehrlich beantworten. Alles, was eine positive Wirkung hat, kann auch eine Nebenwirkung haben. Das wird oftmals unterschätzt. Und das wird klar beim Begriff Präbiotika. Präbiotika bezeichnet im Prinzip jetzt auch mal, oder wenn wir den Begriff verwenden, meinen wir meistens etwas, was man einnimmt. In dem Fall sind es Substrate, unverdauliche Substrate, also vielfach Ballaststoffe, die nützliche Darmbakterien irgendwie nähren, also fördern und damit sozusagen indirekt eine gesunde Darmflora und eine Gesundheitswirkung herstellen können. Und bei den Präbiotika, da ist sozusagen die Wirkung, die Vorstellung, dass wir eine gesunde Flora fördern, und die Nebenwirkung ist besser erkennbar, weil die Nebenwirkung ist einfach Gasbildung und Gasbildung geht mit Blähbauch und Flatulenz einher. Die Wirkweise, die ist relativ gut bekannt, ja, bei Präbiotika gebe ich Substanzen, die das Wachstum der eigenen Flora fördern, wohingegen bei Probiotika gebe ich im Prinzip fremde Keime, von denen ich mir temporär eine günstige Wirkung erwarten, die sich aber nicht ansiedeln. Das wird oftmals wird der Begriff verwendet, das muss sich jetzt da ansiedeln und idealerweise meine Darmflora dauerhaft nachweisbar verändern. Das ist oftmals nicht so, sondern die leben dann eine Zeit lang mit uns, viel in der Zeit, wo man sie einnimmt und dann noch so ein bisschen im Nachgang, aber irgendwann ist dann die probiotische Wirkung auch wieder vorbei. Probiotika und Präbiotika, wie gesagt, wenn ich es im medizinischen Kontext habe, wenn ich beides in eine Kapsel hineinstecke, heißt es übrigens Synbiotika. Es gibt auch Keime, die Hitze inaktiviert werden, die nennen wir dann Postbiotika. Und es gibt inzwischen auch schon Produkte, die nennen sich Psychobiotika, also lebende Keime, von denen wir uns Wirkung auf psychische Funktionen wie Depressionen und derartiges erwarten. Die müssen wir nicht unbedingt in Präparaten einnehmen. Wenn wir sie nicht in Präparaten einnehmen, dann sind es halt probiotische Lebensmittel, also Lebensmittel, die Keime enthalten, von denen wir uns Gesundheitseffekte erwarten. Und das ist dann zum Beispiel Joghurt für Probiotisches und ja Zwiebeln, Knoblauch oder Bananen und Vollkornprodukte für Präbiotisches. Das war sie, unsere heutige Ausgabe der Verdauungscouch Spezial. Wir hoffen, diese Folge konnte nicht nur Antworten liefern, sondern auch Klarheit schaffen, Zusammenhänge greifbarer machen und sogar ein Stück Sicherheit für das eigene Leben geben. Ein großes Dankeschön auch an diejenigen, die uns die Fragen gesendet haben und die Menschen im Hintergrund, die den Podcast erst so richtig möglich machen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, Kontaktmöglichkeiten findet ihr im Internetangebot zum Podcast, denn genau aus diesen Fragen, da entstehen dann die nächsten großartigen Podcast-Folgen vom Verdauungscouch-Spezial. Für heute bedanken wir uns für euer Interesse und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Also bis zur nächsten Folge, bleibt informiert, aktiv und gesund.
Die Verdauungscouch-Spezial wurde Ihnen präsentiert von Kijimea aus der Forschung. Für dein Leben.